Wir machen weiter mit Johannes 7 und ich habe über die Gruppe schon empfohlen und gebeten, dass ihr das ganze Kapitel schon mal durchlest, weil ich möchte jetzt sicher nicht das ganze Kapitel lesen, so einzelne Verse. Was klar ist, was schon von Anfang an gesagt wird, es ist die Zeit von Johannes 7 des Laubhüttenfestes. Das Laubhüttenfest war eines der drei Erntefeste, die das Volk Israel im Jahr begangen hat. Und es war eine Erinnerung an die Zeit in der Wüste, die Wüstenwanderung. Das Volk kam aus der Sklaverei, aus Ägypten, hat Gottes herausgeführt, hat es in die Wüste geführt. Und dort in die Wüste hat es den Bund mit Gott bekommen und auch das Gesetz bekommen. Und es hat viel erlebt an Gottes Führung, an Gottes Versorgung, an Gottes Allmacht auch, wie Gott in der Wüste mit dem Manna vom Himmel ernährt hat, wie es Ströme von Wasser aus dem Felsen Gott geschenkt hatte, mit dieses Riesenvolk zu trinken hatte, wie er sogar Wachteln mal geschickt hat, die dann einfach so ums Lager rum auf die Erde fielen. Die Kleider sind nicht zerschlissen in 40 Jahren, solche Kleider möchte ich gerne mal haben. Und dann war auch Gott selber da in der Feuer- und in der Wolkensäule. Die Feuersäule ging voran und da wusste das Volk, aha, hier geht's lang. Und wenn die Feuersäule stehen geblieben ist, dann wusste das Volk, okay, jetzt ist Ruhezeit, jetzt schlagen wir die Zelte wieder auf. Und wenn das Feuer wieder weitergegangen ist, gut, jetzt geht's weiter. Und hinter ihnen war die Wolkensäule. Das hat sie verborgen, zum Beispiel von den Ägyptern, die da hinter ihnen hergejagt sind. Also so war Gott mit seiner Gegenwart, mit seiner ja, leitenden Gegenwart, aber auch mit seiner schützenden Gegenwart bei diesem Volk. Aber sie hatten auch Glaubensproben zu bestehen. Und wer das mal gelesen hat, so, da weiß, dass das Volk sehr oft versagt hat. Und es musste darunter auch Konsequenzen tragen, zum Beispiel eben, dass es 40 Jahre in der Wüste da umher gewandert ist. Es hätte sehr, sehr viel schneller gehen können. Aber sie wollten einfach nicht, sie haben sich dann wieder andere Götter gesucht und haben nicht geglaubt, was Gott gesagt hat, dass sie in das Land einziehen können. Sie haben Angst bekommen vor diesen Riesen, die da sind. Und nicht daran gedacht, dass Gott allmächtig ist und dass diese Riesen vor Gott so winzig sind. Also da haben sie einige Glaubensproben nicht bestanden. Aber dieses Laubhüttenfest war eben so eine Erinnerung, was alles geschehen ist in dieser Zeit. Und zu diesem Laubhüttenfest, das sehen wir jetzt, wo wir lesen, Johannes 7. Und es ist interessant, dass Jesus hat jetzt erst eine Auseinandersetzung und da werden 6 Gründe genannt, warum die Menschen nicht glauben. Ich lese vor Vers 1 bis 5. Jesus blieb noch eine Weile in Galiläa und zog von Dorf zu Dorf. Er mied Judäa, denn dort schmiedeten die führenden Männer des jüdischen Volkes Mordpläne gegen ihn. Doch die Zeit des Laubhüttenfestes rückte näher und seine Brüder drängten ihn zum Fest nach Judäa mitzugehen. Geh doch nach Judäa, damit deine Jünger deine Wunder sehen können, die du tust, spotteten sie. Wenn du dich so versteckst, wirst du nie bekannt werden. Falls du wirklich so wunderbare Dinge tun kannst, dann beweise es vor aller Welt. Denn selbst seine Brüder glaubten nicht an ihn. Also die Brüder sind mit ihm aufgewachsen, die haben ihn von klein auf gekannt, weil sie waren ja jünger als Jesus. Jesus war der Erstgeborene. Sie waren ihm jetzt nicht feindlich gesinnt, aber sie haben einfach nicht an ihn geglaubt. Und sie sagen, jetzt beweis dich doch. Und so gibt es auch viele Menschen, zum Teil vielleicht unter uns. Wir sind mit Jesus aufgewachsen und meinen, wir kennen ihn, aber im Grunde genommen kennen wir ihn gar nicht. Wir meinen, er muss sich doch uns in unserem Leben auch noch beweisen, dass er wirklich Gott ist, dass er wirklich der Messias ist, der Knecht Gottes, wirklich derjenige, der die Schuld, meine Schuld mitnehmen kann. Und wir hängen dann manchmal wirklich an so Beweisen irgendwo dran. Ich brauche jetzt einen Beweis, dass Gott wirklich mein Vater ist, dass Gott wirklich mein Retter ist, dass Gott wirklich mein Versorger ist. Obwohl wir ihn eigentlich kennen, obwohl wir schon so viel mit ihm erlebt haben. Aber doch immer wieder in unserem Leben gibt es so Phasen, glaube ich, oder so Momente, wo wir einfach wirklich ungläubig sind und nicht mehr daran denken, was er schon alles getan hat. Und das ist, meine ich, schon auch eine ernste Sache. Also wenn wir das merken und da glauben wir eigentlich gar nicht mehr so richtig, dann wird es Zeit, dass wir da nochmal in die Stille gehen und wirklich nochmal uns das vor Augen, vor ins Herz führen, was wir alles schon von Gott erlebt haben. Seine wunderbare Führung mit dieser Feuersäule, seinen wunderbaren Schutz, seine Versorgung, dass er uns aus der Sklaverei herausgeführt hat, aus der Sklaverei von unserem alten Leben, wo eben wir eigentlich beherrscht waren von unguten Begierden und Wünschen, hat uns herausgeführt. Dass wir uns das einfach nochmal so vor Augen führen und wirklich bedenken, dass dieser Unglaube nicht Platz findet in unserem Herzen, dass wir den möglichst schnell wieder ausreißen und ans Kreuz bringen und dort dann auch lassen. Das ist also ein Grund eben, dass wir Beweise wollen, obwohl wir ihn kennen. Vers 12, und viel Gemurmel war über ihn unter den Volksmengen. Die einen sagten, es ist gut, andere sagten, nein, sondern er verführt die Volksmenge. Und haben sie also hin und her geredet, sie haben diskutiert über Jesus, aber sie haben keine Entscheidung getroffen. Sie haben nicht gesagt, und das ist der Herr. Sie haben einfach sich eingelassen auf nutzlose Diskussionen. Und so gibt es viele Menschen, die reden viel über Jesus, so hin und her, so, vielleicht so, vielleicht so. Aber das wirklich mal sagen, okay, und das ist jetzt mein Schritt, mein Glaubensschritt. Ich glaube, dass er das wirklich ist. Da schrecken viele zurück. Das ist für viele ein Grund, wieso sie nicht wirklich im Glauben gehen. Vers 13 geht es dann weiter. Niemand jedoch sprach öffentlich von ihm aus Furcht vor den Juden. Also auch das kann ein Grund sein, die Furcht vor meiner Umwelt, dass ich nicht wirklich mich zu Jesus bekenne. Und das ist eigentlich auch eine Art von Unglaube. In Römer 10, Vers 10 heißt es, denn durch den Glauben in deinem Herzen wirst du vor Gott gerecht und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet. Also wenn ich Furcht habe, dann kann ich ihn nicht bekennen, aber dann werde ich nicht gerettet, sagt Paulus. Also dieses Bekenntnis gehört dazu, die Furchtlosigkeit gehört dazu und das ist eben wiederum, wie wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 4 lesen, ist ein Werk des Heiligen Geistes. Da haben die Jünger auch gebetet, gib uns den Heiligen Geist, wir wollen den Freimut haben, von Jesus zu reden, uns zu ihm zu bekennen. Und das Gebet wurde erhört, der Heilige Geist hat den Freimut gegeben. Aber eben, wenn wir uns von dieser Furcht bestimmen lassen, was denkt er jetzt über mich? Der Verein, in dem ich bin, die schließen mich aus, meine Familie, die ziehen sich vor mir zurück, meine Freunde, was passiert mit mir, wenn ich jetzt nicht mehr in meiner Gesellschaft, in meiner Gemeinschaft bin? Das ist eine Furcht, die kann uns abhalten, wirklich uns zu Jesus zu bekennen und eben in diesem Sinn auch die Rettung in Anspruch zu nehmen. Also auch das ist eine Gefahr, sage ich jetzt einfach mal, der wir immer wieder begegnen in unserem eigenen Leben. Wo wir uns auch immer wieder fragen müssen, habe ich wirklich den Freimut, Jesus zu bekennen, mit meinem Mund zu bekennen. Nicht nur, ja, ich lebe schon gut, sondern mit meinem Mund, schreibt Paulus, muss ich das bekennen auch. Sagen, dass die anderen das auch hören können. Also die Furcht ist ein Grund, warum ich eben nicht wirklich in diesem Glauben lebe. Und 14 bis 17 lese ich vor. Als das Fest zur Hälfte vorüber war, ging Jesus zum Tempel hinauf und begann zu lehren. Die Juden waren zutiefst erstaunt, als sie ihn hörten. Woher weiß er das alles, ohne dass er die Schriften studiert hat? Fragten sie. Da sagte Jesus zu ihnen, ich lehre nicht meine eigenen Gedanken, sondern die Gedanken Gottes, der mich gesandt hat. Wer den Willen Gottes tun will, wird erkennen, ob meine Lehre von Gott kommt oder ob ich aus mir selbst herausrede. Also da ist was ganz Wichtiges auch vom Glauben angesprochen, wo Jesus hier anspricht, bin ich bereit, das zu tun, was er will, oder dass ich mich von meinem eigenen Willen bestimme. Viele Menschen, die wollen eben ihr eigenes Leben bestimmen. Ich setze meine Ziele für mich selbst. Ich möchte meinen Lebensplan möchte ich verwirklichen, was ich mir so vorstelle. Meine Wünsche, die sollen in Erfüllung gehen. Und ja, meine Vorstellung von was das Leben ist, dem gehe ich nach. Und es ist dann mein Eigenwille, der im Vordergrund steht. Und dieser Eigenwille, der hindert mich eigentlich, Gott zu erkennen. Jesus sagt, wenn ihr den Willen Gottes tut, dann werdet ihr erkennen, dass es Gott ist, der da spricht. Dass er nicht irgendein Mensch Jesus spricht, sondern es ist Gott. Aber dazu gehört es eben zu gehorchen. Und Ungehorsam ist eben eine Form von Unglaube. Wirklicher Glaube heißt Gehorsam. Und so, wenn ich merke, Gott möchte etwas von mir und ich will ihm nicht nachgehen, dann bin ich eigentlich schon in diesem Zustand des Unglaubens, von dem Jesus da spricht. Also immer wieder ist es für mich wichtig, dass ich immer wieder wirklich meine Wünsche, meinen Willen, meine Vorstellung wirklich immer wieder ans Kreuz bringe und sage, hier, ich weiß, was alles in mir ist, aber du weißt es besser und ich möchte, dass dein Wille in meinem Leben sich verwirklicht und da, wo ich das erkenne, möchte ich das auch tun. Das ist immer wieder eine Entscheidung auch. Aber eben, das ist ein Grund, warum viele Menschen nicht glauben, weil sie einfach ihren eigenen Willen durchsetzen wollen, ihren eigenen Willen nicht ans Kreuz bringen, nicht dort hinnageln lassen, nicht das aus sich herausreißen und wirklich Jesus geben. Und dann geht es noch weiter. Vers 23, 24. Warum empört ihr euch und verurteilt mich, fragt Jesus, weil ich einen Menschen am Sabbat geheilt habe? Denkt darüber nach und richtet nicht nach dem äußeren Schein, sondern richtet gerecht. Also, Jesus spricht Menschen an, die eigentlich so Gericht halten über Gott. Und so gibt es auch viele Menschen, die richten eigentlich über Gott. Wenn Gott Liebe ist, warum denn so viel Leid in der Menschen, in der Welt? Wenn Gott gut ist, warum habe ich dann so viele Probleme? Oder wenn Gott allmächtig ist, warum heilt er mich denn jetzt nicht? Und wenn solche Gedanken in mir sind, dann stelle ich mich eigentlich über Gott, dann urteile ich über ihn. Er muss das und das machen und wenn er das nicht macht, dann ist er nicht Gott. Und so gibt es leider sehr viele Menschen, habe ich schon vielen begegnet, die eben zum Beispiel mit dieser Frage, wenn Gott wirklich Gott ist, dann kann es doch nicht sein, dass hier auf der Welt so schlimm zugeht. Aber das ist nicht mein Ding, das zu beurteilen, Gott da in den Pranger zu stellen. Aber es kann mich eben vom Glauben abhalten, wenn ich in dieser Weise denke oder eben über Gott richte. Also auch ein Grund zum Unglaube. Und dann noch Vers 25 bis 29. Einige Leute aus Jerusalem sagten zueinander, ist das nicht der Mann, den sie umbringen wollen? Da lehrt er hier in aller Öffentlichkeit und sie schweigen dazu. Haben sie etwa erkannt, dass er wirklich der Christus ist? Aber wie könnte das sein? Wir wissen doch, woher dieser Mann stammt. Wenn der Christus kommt, wird er einfach da sein, ohne dass jemand weiß, woher er kommt. Während Jesus im Tempel lehrte, rief er, ja, ihr denkt, ihr kennt mich und wisst, woher ich komme. Doch ich komme nicht in meinem eigenen Auftrag, sondern im Namen dessen, der mich gesandt hat. Doch den kennt ihr nicht. Ich aber kenne ihn, denn ich komme von ihm und er hat mich gesandt. Ich nenne das mal so bei menschlichen Vorstellungen und menschlicher Erkenntnis stecken bleiben. Also obwohl Jesus eigentlich mit vielen Zeichen den Juden damals schon gezeigt hat, dass er wirklich der Messias ist, sagen sie ja, Jesus ist halt ein Mensch. Aber Gott kann ja kein Mensch sein. Das geht ja nicht. Wenn der Messias kommt, der kommt irgendwo her, aber das kann nicht sein, dass er so ein Mensch ja der Messias ist. Und so tun sich viele Menschen schwer zu glauben, dass dieser allmächtige Gott wirklich Mensch geworden ist. Das passt nicht in unser Verständnis ein. Mir fällt es auch sehr, sehr schwer, klar. Wie kann es sein, dass dieser allgewaltige Gott, der alles erschaffen hat, den die Himmel der Himmel nicht fassen können, dass er sich so klein macht und hier ein Mensch wird, ein Knecht wird, der sich ins Kreuz hauen lässt, der sich zerschlagen lässt. Wie kann das sein? Aber eben, das ist dann so meine menschliche Vorstellung. Und Jesus sagt, ihr kennt mich nicht. Und wenn wir glauben wollen, dann müssen wir wirklich Jesus auf eine neue Weise kennenlernen, nicht in solchen menschlichen Vorstellungen. Da müssen wir bereit sein, diese menschliche Denkart mal wirklich zur Seite zu legen und mich ganz zu öffnen für das, wie Gott sich selber vorstellt, darstellt. Und da hat Jesus ja viel darüber gesprochen. Er hat ja gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und wenn wir dann dieses Leben anschauen, dann können wir wirklich auch etwas ahnen von dieser Größe, von dieser Liebe, von dieser Herrlichkeit. Aber dass wir wirklich sagen, doch, ich glaube, dass gegen alle meine Vorstellungen, dass du Gott Mensch geworden bist, das glaube ich jetzt. Und eben da tun sich viele Menschen schwer. Also es sind so 6 Gründe, eben die einen wollen Beweise, die anderen diskutieren, die anderen haben Furcht, bei den anderen steht der Eigenwille einfach im Weg und dann eben das Gericht über Gott, wenn Gott so ist, dann muss er doch das machen. Oder eben, dass wir uns festhalten lassen von dem, was wir so menschlich denken können, uns vorstellen können. Gott kann doch nicht Mensch werden. Das sind also so 6 Gründe, die eigentlich da so in diesen Versen aufgeführt werden. Und bei jedem Einzelnen können wir fragen, wo bin ich jetzt denn, wo betrifft mich das, auch wenn ich jetzt schon lange mit Jesus lebe. Oder wo betrifft mich das, weil ich noch nicht wirklich Ja gesagt habe zu Jesus, wo ich mich nicht entschieden habe. Das könnt ihr mitnehmen. Aber jetzt kommt dann weiter, was für mich was Umwerfendes, was ganz Gewaltiges. Jetzt spricht Jesus nicht mehr über den Unglauben, sondern jetzt spricht er über den Glauben. Eben, ich sagte, das Laubhüttenfest ist die Zeit, wo das alles stattfindet. Und Jerusalem und die Umgebung ist zu der Zeit einfach proppevoll, weil wirklich alles und ganz Israel zieht nach Jerusalem und baut sich diese Laubhütten. Die in Jerusalem wohnen, die machen es auf dem Dach, das sind ja meistens Flachdächer, oder irgendwo daneben so eine Hütte. Die anderen machen es rings um Jerusalem herum, bauen sie diese Hütten. Das sind ganz einfache Hütten, das heißt Laubhütten, weil sie sind einfach nur bedeckt mit so Laub, also mit so Ästen mit Laub drin. Und so, dass durch das Laub sieht man eben den Himmel. Also es ist nicht alles abgestützt, sondern es soll so sein, es soll mich erinnern an diese Zeit, wo das Volk in die Wüste gewandert ist und eben den offenen Himmel über sich hatte. Und da ist es die, zur Zeit von Jesus eben so dieser Brauch gewesen, eben in Erinnerung an diese Zeit in der Wüste, dass der hohe Priester die ersten 7 Tage von diesem Laubhüttenfest mit dem Krug zum Teich Siloa gegangen ist, Wasser geschöpft hat, ist in den Tempel zurückgegangen und hat das Wasser ausgeschüttet. Und das sollte dann erinnern, Gott hat uns in der Wüste versorgt mit Wasser aus dem Felsen. Am 8. Tag wurde das nicht gemacht. Der Glaube war, wenn der Messias kommt, dann wird er Wasser geben. Deswegen hat es der hohe Priester jetzt nicht, weil sonst wäre das schon erfüllt. Es ist deutlich, es ist noch nicht erfüllt, der Messias muss erst kommen. Der macht es denn wirklich, dieses Wasser ausgießen. Und jetzt an diesem Tag, 37, am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellte Jesus sich hin und rief der Menge zu: Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Versteht ihr, was das heißt? Also, ihr denkt jetzt an den Fels, wo Gott Wasser gegeben hat. Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen. Ich bin der Fels, aus dem das Wasser kommt. Und der Paulus bestätigt das im 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 3. Da schreibt er: Sie aßen alle die gleiche Nahrung, die Gott ihnen durch ein Wunder schenkte, und tranken aus dem ihnen von Gott geschenkten Felsen, der sie begleitete. Und dieser Fels war Christus. Also das Brot hatte Jesus ja schon gegeben bei der Speisung der 5000 oder der 4000 auch. Da war das schon klar. Und jetzt sagt er, auch das Wasser gebe ich euch. Mit anderen Worten, ihr wartet auf den Messias, der Brot und Wasser gibt. Ich bin der Messias. Ich habe euch Brot gegeben und jetzt gebe ich euch das Wasser. Und das ist natürlich schon was ganz Gewaltiges für die Menschen, die Jahrhunderte auf den Messias gewartet haben. Und da steht jetzt einer und sagt, ich bin der Messias, ich bin der Fels, ich gebe euch das Wasser hier. Aber er sagt auch, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Also das Durst haben, das ist eigentlich die Voraussetzung dafür, zum Glauben. Wenn ich zufrieden bin mit meinem Leben, wenn ich zufrieden bin, ja, ich lebe halt so, wie ich mir das vorstelle. Ich bin zufrieden damit, dass ich eine Arbeit habe, dass ich eine schöne Familie habe, dass ich eine liebe Frau habe, dass ich eine gute Karriere habe, dass ich ein Haus habe. Das reicht mir. Dann kann es so sein Leben führen. Aber Jesus sagt, wenn dir das nicht genug ist, wenn du mehr hast, haben willst, wenn du merkst, das ist eine Sehnsucht in mir drin, das kann doch nicht alles sein, dann sagt er, dann komm zu mir. Ich habe mehr für dich. Komm zu mir. Und trinke. Also nicht einfach nur zu Jesus kommen und sagen, vielen Dank, dass du gekommen bist, Herr Jesus, sondern trinken von ihm. Ihn in mich einnehmen, vereinnahmen, mich eins machen mit ihm. Dass ich ihn wirklich ganz in mich hineindringen lasse und dass er von innen heraus mich wieder verändert. Dass er von innen heraus mir diese Freude gibt, diese Kraft gibt, diese göttliche Energie gibt. Aber eben, dann muss ich erstmal das Bedürfnis haben. Und viele Menschen, habe ich den Eindruck, die spüren vielleicht den Durst, aber sie gehen dem nicht nach. Sie sagen, nee, das ist mir jetzt zu kompliziert, das ist mir, weiß ich nicht, worauf ich mich da einlasse, ich belasse es mal so. Und da bete ich immer wieder, dass Gott vielen Menschen wirklich diesen unstillbaren Durst, diese Sehnsucht gibt, wie es auch im Psalm heißt, wie ein Hirsch lechzt nach dem frischen Wasser, so lechze ich, mein Gott, nach dir. So dieses Lechzen nach Gott, das ist eigentlich so der Ursprung von meinem Glauben. Und wenn er das empfindet, ich brauche mehr, das reicht mir nicht, dann kommt zu Jesus und dann trinkt von ihm. Wir haben ja nachher das Abendmahl, das ist eine Form, wie wir uns da wieder vergegenwärtigen können. Also Jesus stellt sich vor als derjenige, der Brot gibt und Wasser gibt, der Messias ist, zu dem wir kommen können. Und dann in den nächsten zwei Versen, das wird dann auch für mich noch herausfordernder, da heißt es, sagt Jesus, wer an mich glaubt, wie es in der Schrift heißt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Dieser Satz, wie es in der Schrift heißt, vom griechischen Text her, kann man das an beiden Stellen einsetzen. Entweder, wer an mich glaubt, wie es in der Schrift heißt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen, oder wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es die Schrift sagt. Also entweder, das heißt, wer so glaubt, wie Gott den Glauben definiert in der Schrift, bei dem ist es, oder sagt, dass in seinem Wort, in der Schrift, sagt Gott, wer glaubt, das wird so sein, aus diesem Leib werden diese Ströme fließen. Wie gesagt, vom Grammatikalischen ist es beides möglich und ich persönlich glaube, es ist auch beides so gemeint. Also es ist gemeint, dass ich einen Glauben haben sollte, wie er eben in der Schrift, das heißt also in den Schriften vor Jesus, im sogenannten Alten Testament, ich gebrauche dieses Wort nicht so gern, ich sage einfach Schriften vor Jesus, wie es da dargestellt ist, was Glaube ist, wer so einen Glauben hat, aus dessen Leib werden diese Ströme fließen. Und auf der anderen Seite kann ich auch sagen, wenn ich glaube, dann hat Gott mir zugesagt, in der Schrift, in den Prophetien, dass aus meinem Leib Ströme von diesem lebendigen Wasser fließen sollen. Und dann sagt eben Jesus, das heißt es, schreibt der Johannes, mit dem lebendigen Wasser meint er den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubte. Aber der Geist war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Jesus ist jetzt verherrlicht, deswegen ist auch der Geist gekommen. Und eben Jesus sagte hier, wenn wir jetzt an ihn mit diesem biblischen, sage ich mal, glauben, dann sollen eben diese Ströme vom Heiligen Geist aus uns fließen. Und das macht es eben für mich sehr herausfordernd, weil ich eben merke, dass eigentlich teilweise noch nicht so wirklich Ströme herausfließen. Es kommt schon ein bisschen was raus, aber Strömen kann ich jetzt wirklich nicht ehrlich sagen. Aber ich kenne Menschen und habe von anderen Menschen gehört, wo man wirklich sagt, da strömt es heraus. Es ist wirklich göttliches Wasser, Heiliger Geist, der spielt ihn heraus. Und sie sind ein Riesenzeugnis für Jesus und verherrlichen ihn. Und sie haben die Frucht des Geistes, sie haben die Gaben, oder ein oder zwei oder drei Gaben des Heiligen Geistes und setzen sie ein zur Ehre von Gott. Und da frage ich mich jetzt halt, ist es deswegen, weil ich noch nicht wirklich diesen biblischen Glauben habe, dass ich da noch im Unglaube irgendwo stecke, dass ich das eben noch nicht so ganz habe, wie er es eigentlich meint? Oder liegt es daran, dass ich es eigentlich haben könnte schon von meinem Glauben her, aber das ist halt, ja, dass ich es noch nicht wirklich fließen lasse? Und ich bete einfach in dem Sinn, dass ich wie dieser Hauptmann, ich glaube, hilft meinem Unglauben. Jesus, ich weiß, dass ich glaube eigentlich wirklich, aber ich merke gleichzeitig, mein Glaube ist sehr schwach. Gib mir wirklich diese Kraft deines Glaubens. Und lass wieder diesen Heiligen Geist wirklich durch mich hindurchfließen. Nicht für mich, aber wirklich, um dich zu verherrlichen, um dich zu bezeugen. Und für mich ist es eigentlich ein tägliches Gebet, dass wirklich Jesus durch mich noch viel mehr durch den Heiligen Geist viel mehr wirken kann, durchfließen kann und Menschen erreichen kann und ihn bezeugen. Und ich wünsche mir das auch für unsere Gemeinde, dass wir wirklich noch viel mehr von dieser göttlichen Kraft, die er uns geschenkt hat im Heiligen Geist, dass wir die noch viel mehr nehmen und wirklich fließen lassen. Dass es wie Ströme sind. Lebendigen Wasser, so lebensspendenden Wassers. Der Heilige Geist will Leben spenden. Er will die Menschen zu diesem Quell des Lebens führen, zu diesem Fels führen. Und da dürfen wir mitgehen. Und Jesus hat seinen Jüngern gesagt, es ist gut, dass ich gehe, weil dann kann der Heilige Geist kommen. Und dieser Satz, also diese Aussage von Jesus, wer an mich glaubt, wie es in der Schrift heißt, aus dessen Leib werden oder sollen Ströme lebendigen Wassers fließen. Das bedeutet für mich auch, Jesus ist jetzt gegangen und jetzt sind wir dran. Wir sollen jetzt sein Werk fortsetzen. Das ist ein Auftrag an uns. Wir können das halt nur wirklich mit dem Heiligen Geist. Also Jesus hat erst zu sich aufmerksam gemacht. Ich bin der Messias, ich bin dieser Fels, ich habe euch das Brot gegeben. Und im nächsten Schritt jetzt hier sagt er, und jetzt seid ihr dran, meine Nachfolger. Jetzt seid ihr dran, das Evangelium weiter zu verbreiten. Ich habe es hier in dem kleinen Rahmen gemacht, erst mit den Zwölfen, dann halt hier Jerusalem und dann Kapernaum oder wo ich hingekommen bin, Samarien. Aber es war sehr begrenzt, weil als Mensch kann ich nicht weit gehen. Aber jetzt bin ich im Himmel und habe euch einen Geist geschickt. Und jetzt jeder, der mir nachfolgt, egal wo ist auf der Welt, ob jung, ob alt, ob reich, ob arm, ob schön, ob nicht so schön, egal ob begabt oder nicht begabt, jeder ist jetzt der, aus dessen Leib diese Ströme von Heiligen Geist fließen soll. Und das eben macht es für mich sehr, sehr herausfordernd. Ich hoffe auch für euch, dass ihr euch da auch von Jesus wirklich herausfordern lasst. Aus eurem Innern sollen Ströme von diesem Heiligen Geist fließen, wenn ihr glaubt. Und wenn ihr noch nicht glaubt, dann ist heute zum Beispiel eine gute Möglichkeit zu sagen, doch all diese Gründe mit Furcht und meine eigenen Vorstellungen, meinen eigenen Wille, ich lasse es mal zur Seite. Heute ist der Tag, wo ich wirklich sage, Jesus, ich glaube, dass du der Herr bist, ich glaube, dass du der Messias bist, dass du mein Retter bist, dass du mir das Leben dafür geben willst. Und ja, jeder von uns sollte eigentlich, der glaubt, jeder sollte eigentlich von uns in der Lage sein, einen Menschen, der noch nicht diesen Schritt gemacht hat, ihm dabei zu helfen. Es ist nicht nur die Sache derer, die da vorne stehen, der Ältesten, es ist die Sache von jedem, der glaubt. Jeder sollte in der Lage sein, anderen, die noch nicht glauben, zu diesem Schritt zu verhelfen, Fragen zu beantworten, zu erklären, wie geht das, wie kann ich denn diesen Jesus da trinken. Also eigentlich sollte jeder von euch in der Lage sein, das gut zu erklären. Und wer das noch nicht kann, der macht sich mal kundig, kann auf Karl oder auf Simon oder auf nicht mal zukommen, oder auf jemand anderen von uns, die diese Schritte schon gemacht haben. Wir erklären euch das gern, wie auch anderen Menschen da helfen könnt dabei. Ja, und dann aber ein ganz tragischer Satz am Ende. Vers 53, da trennten sie sich und jeder ging nach Hause. Ich glaube, das ist nicht nur so gemeint, dass der Christian ging dann nach Talan und die Sander, die ging nach Naran und Amoas, die gehen da oben hin, nach Blaus. Ich glaube, das ist was anderes gemeint. Jeder ging nach Hause. Es gibt zwei Zuhauses. Einmal, ich bin bei Gott zu Hause, bei Jesus zu Hause. Da bin ich in Ewigkeit bei ihm und das andere zu Hause ist, ich bin beim Teufel zu Hause. Und hier heißt es, die glauben, die gehen nach Hause zu Jesus, die nicht glauben, die gehen auch nach Hause, aber nicht zu Jesus, die gehen zu ihrem Vater nach Hause. Das ist für mich ein sehr, sehr ernstes Wort, das dieses Kapitel so abschließt. Da trennen sie sich und jeder geht nach Hause. Die Diskussionen sind vorbei, das Gemurmel ist vorbei. Jetzt ist einfach die Entscheidung. Wo entscheidest du dich? Da oder da, wo gehörst du hin? Und nach diesem Kapitel, wo Jesus über den Unglauben spricht, was hält mich ab vom Glauben, und über den Glauben, was heißt Glaube, Ströme lebendigen Wassers, ewiges Leben, jeder ist jetzt aufgefordert, auch jeder, der jetzt hier ist, wo ist mein Zuhause? Bei Jesus oder beim Vater der Welt, beim Teufel, beim Satan.